Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Anfang der Corona-Krise, da hat wahrscheinlich so ungefähr gefühlt jede und jeder WhatsApp-User so eine Nachricht in Deutschland bekommen.
Hallo liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind.
Diese Nachricht war eine von vielen Corona-Falschnachrichten. Diese Frau heißt aller Voraussicht nach gar nicht Elisabeth und auch das mit der Uniklinik Wien stimmt so nicht. Ja, und von diesen Nachrichten gab und gibt es eine ziemliche Menge und deshalb wollen wir jetzt eine vorläufige Zwischenbilanz ziehen in Sachen Desinformation und auch in Erfahrung bringen, was sich daraus lernen lässt für die Zukunft. Christoph Sterz mit ersten Fake News Learnings aus Corona.
Was stimmt und was stimmt nicht? Das lässt sich in der Corona-Krise oft schwer beantworten, weil sich sogar Virologinnen immer wieder selbst korrigieren müssen, weil auch heute noch viele Fragen zum Coronavirus offen sind. Das sorgt für Verunsicherung und ist der perfekte Nährboden für Falschnachrichten, meint Christoph Schott, Kampagnenmanager von der Organisation Avaaz, die sich unter anderem gegen Desinformation einsetzt.
Das macht mir schon Sorge, auch jetzt gerade, wo wir in das Thema auch in Deutschland ja langsam vom, sag ich mal, Lockdown wieder dahingehend zu öffnen. Ja, gerade da ist ja wichtig, dass wir die richtigen Informationen haben und wenn wir uns zum Beispiel krank fühlen, dann doch zu Hause bleiben und nicht denken, oh, ist doch gar nicht so schlimm, weil man eben vielleicht bestimmte Fehlinformationen glaubt und dann eben andere Menschen auch ansteckt, wenn man eigentlich doch selber infektiös ist.
Dass Menschen mit Falschnachrichten in Berührung kommen, ist relativ wahrscheinlich. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Nordrhein-Westfälischen Landesmedienanstalt hat vor kurzem gezeigt, 81% der befragten Internetnutzer hatten schon mal mit Corona-Fakes zu tun. Jugendliche und junge Erwachsene sogar zu 93%. Auch deshalb meldete sich in den vergangenen Wochen zum Beispiel Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius zu Wort. Der SPD-Politiker forderte, Corona-Fakes zu bestrafen, zum Beispiel mit Bußgeldern. Experten wie der Politikwissenschaftler Wolf Schünemann von der Uni Hildesheim halten das aber für eine sehr schlechte Idee, weil so ein Vorgehen der Meinungsfreiheit und damit der Demokratie massiv schaden könnte.
Ein ehemaliger Justizminister hat mal das in der aktuellen Lage vielleicht ganz passende Bild verwendet, die Informationsfreiheit sei die Schutzimpfung gegen die Diktatur. Ich finde das eigentlich ein schönes Bild, weil es eben auch ausdrückt, dass in der Tat die Informationsfreiheit uns eben auch dazu bringt, Antikörper zu entwickeln, dass wir lernen, mit diesem Gesamt von Informationen umzugehen.
Staatliche Strafen sollten also keine Lehre sein aus den Falschmeldungen, findet Schünemann. Denn sonst könnten auch Informationen zurückgehalten werden, die sich später als faktisch richtig herausstellen. Trotzdem sieht auch der Politikwissenschaftler Handlungsbedarf auf einem anderen Gebiet.
Was man natürlich regulieren könnte, wäre, dass man diese Plattform dazu bringt, stärker Transparenz walten zu lassen. Also sie zwingt, ihre Filter- und Verbreitungsalgorithmen offenzulegen und damit wiederum die Menschen zu ertüchtigen, einzuschätzen, naja, wo kommt das her? Was verbreitet sich hier gerade viral, weil es eben irgendwie skandalös ist, aber womöglich nur auf Basis irgendeines auf WhatsApp verbreiteten Gerüchts?
Immerhin hat sich bei Facebook oder YouTube im Laufe der Corona-Wochen zumindest ein bisschen was getan. WhatsApp hat die Weiterleitung von Nachrichten beschränkt. Und wenn externe Faktenchecker eine Falschnachricht als solche entlarven, dann zeigt Facebook jetzt einen allgemeinen Warnhinweis an. Zum Beispiel mit Links auf eine Seite der Weltgesundheitsorganisation. Ähnliches will jetzt auch Twitter unternehmen. Und YouTube hat bei bestimmten Suchbegriffen jetzt ebenfalls Warnhinweise im Angebot. Die Social-Media-Riesen scheinen also gelernt zu haben, dass Fakes nicht einfach so stehen bleiben sollten, weil sie sich sonst in den Köpfen festsetzen, wie sich gerade ganz aktuell bei einigen Anti-Corona-Protestlern in Deutschland zeigt. Christoph Schott von der Organisation Avaaz reichen die Maßnahmen von Facebook und Co. trotzdem noch nicht. Er will, dass Nutzer ganz konkret Bescheid bekommen, wenn sie eine Falschnachricht geteilt haben. Mit der Info, was daran genau falsch war.
Es ist nicht möglich, allen Menschen irgendwie da zu helfen. Aber wenn man es schafft, irgendwie die Hälfte der Menschen zu erreichen, die Fehlinformation glauben, danach nicht mehr. Das ist ja ein unfassbarer Schritt vorwärts. Und da glaube ich auch, ich glaube gerade bei so faktischen Sachen, also bei Gesundheitsthemen, wie viel hilft es jetzt eben, ein bestimmtes Mittel einzunehmen gegen den Coronavirus oder auch nicht, da glaube ich, sind die Menschen auch sehr offen dafür, für eine Richtigstellung. Bei anderen Themen kann es schwieriger sein, aber da glauben wir gerade bei diesen Gesundheitsthemen, dass es wirklich Fakten sind, die die Menschen brauchen.
Das wird auch so bleiben, wenn denn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei sein sollte. Und vielleicht haben bis dahin ja alle auch ein bisschen etwas dazugelernt, zumindest was Falschnachrichten angeht.
Christoph Sterz über Fake News zu Corona und über erfolgreiche Gegenmaßnahmen.